Deutschlandfunk Kultur.
Zu 2 Stunden Gesprächen und Musik zu Heiligabend begrüßt sie Anne-Françoise Weber. Weihnachten. Ganz gleich, wie christlich oder wie religiös überhaupt man persönlich ist und wie viel man mit der biblischen Weihnachtsgeschichte von der Menschwerdung Gottes in einem kleinen Kind Jesus anfängt, in unseren Breitengraden ist Weihnachten doch ein Fest, das die ganze Gesellschaft erfasst, mit Wünschen verbunden, mit Liebe und Besinnlichkeit verknüpft, wenigstens theoretisch, praktisch auch häufiger mal mit Stress und vielen Traditionen, die es aufrechtzuerhalten gilt und Familienkonflikten, die vielleicht da auch hochkommen. Die Besinnlichkeit geht da doch manchmal ein bisschen flöten. Wir versinken in hektischen Vorbereitungen, in Geschenke kaufen oder basteln, Plätzchen backen, Weihnachtsmenü vorbereiten und Familienbesuche organisieren. Und auch in den Weihnachtstagen, die jetzt bevorstehen, bleibt doch nicht so viel Zeit für Innerlichkeit, wie man sich das manchmal wünscht. Bei mir im Studio sind jetzt 2 Gäste, die Experten sind für das Innehalten, für das Besinnen auf das Wesentliche. Beide kommen sie vom Christentum und beide sind Zen-Meister. Wie sie das verbinden, was sie auf diesen Weg gebracht hat und wie sich mit Zen Weihnachten vielleicht nochmal ganz anders sehen und erfahren lässt, darüber möchte ich mit den beiden in den nächsten 2 Stunden sprechen. Neben mir sitzt Doris Zölz. Sie ist evangelische Pfarrerin und Zen-Meisterin der Zen-Linie Williges Jäger Leere Wolke. Sie ist spirituelle Leiterin des Benediktushofs im fränkischen Holzkirchen, verheiratet und Mutter von 3 erwachsenen Kindern. Sie ist auch Autorin vieler Bücher. Eins ist gerade im Entstehen. Zuletzt neu aufgelegt wurde ein Kochbuch, Wie Zen schmeckt. Davor ist erschienen Jederzeit erwachen, Zen mitten im Alltag. Heute Vormittag hat sie im Benediktushof einen Sesshin, einen Meditationskurs, abgeschlossen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Mein 2. Gast ist Niklaus Brandschen. Er ist Jesuit und Zen-Meister. Er war lange Jahre Direktor des LaSalle-Hauses in Edlibach in der Schweiz. Er hat auch das LaSalle-Institut für Zen, Ethik und Leadership mitgegründet und die Zen-Linie Glassmann-LaSalle. Auch er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt anlässlich seines 80. Geburtstags, Zwischen den Welten daheim, Brückenbauer zwischen Zen und Christentum. Das hat er gestern hier in München vorgestellt, wo wir die Sendung voraufzeichnen. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Brandschen.
Dankeschön.
Anfangen würde ich gern mit einer Frage, die ein Stück zurückgeht. Was ist für Sie beide eine wichtige Erinnerung an Weihnachten in Ihrer Kindheit, Herr Brandschen?
Ich bin im Wallis in den Schweizer Bergen aufgewachsen und ich erinnere mich sehr lebhaft auf Ihre Frage hin, der Gang zur Kirche um Mitternacht. Es war kalt, der Schnee knisterte. Und wir gingen also zur Kirche und kaum war ich in der Kirche drinnen, bin ich selig eingeschlafen in der Wärme der Kirche und erst aufgewacht bei Stille Nacht, Heilige Nacht. Man kann auch bei Stille Nacht aufwachen.
Schön. Frau Sölz, haben Sie eine prägende Erinnerung aus der Kindheit? Was war da Weihnachten?
Weihnachten war immer sehr geheimnisvoll. Wir durften nicht in das Weihnachtszimmer, in das Wohnzimmer. Und wenn dann die Glocken läuteten, dann durften wir sozusagen in diesen hell erleuchteten Raum, und das, wo alles nach Plätzchen roch und wo einfach eine ganz, ganz himmlische Stimmung war.
Himmlische Stimmung, stille Nacht, heilige Nacht, das sind ja schon schöne Stichworte. Wir wollen auch gleich mal mit einem Weihnachtsklassiker einsteigen, Klassiker aus den USA, Merry Christmas Baby. 70 Jahre ist er alt, hier eine neue Aufnahme von CeeLo Green, der sich noch Rod Stewart und den Sänger und Protagonisten von Ramon Shot dazu geholt hat.
Merry Christmas Baby, you sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise.
Von der Kindheit würde ich gerne mal gleich zur christlichen Theologie kommen, die Sie beide gewählt haben als Berufs-, als Lebensweg. Sie, Herr Brandschen, sind Jesuit, Sie, Frau Zölz, sind evangelische Pfarrerin. Wie sind Sie dahin gekommen, zu dieser Entscheidung für einen Beruf und ein Leben im Glauben, in der Theologie, in der Kirche, im Orden für Sie als Jesuit? War es eine natürliche Folge eines Aufwachsens in einer frommen Umgebung bei Ihnen, Herr Brandschen?
So natürlich war das nicht. Es ist richtig, ich bin katholisch sozialisiert. Das ganze Dorf war katholisch. Die Kirche war nicht nur im Dorf, sondern das Dorf war die Kirche. Wie es dann soweit war, nach dem Abitur, habe ich hin und her überlegt. Ich dachte, soll ich nicht? Das hat mich gejuckt, wie wir in der Schweiz sagen, also angezogen, Priester zu werden, Jesuit. Und auf der anderen Seite konnte ich mir nicht vorstellen, glücklich zu werden auf diesem Weg. Aber andersrum auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich mache es, ich versuche es und habe es getan und nie bereut.
Also ein Anfang mit Zweifeln und das war doch die richtige Wahl. Wie war es bei Ihnen, Frau Zölz?
Ich bin christlich sozialisiert, also komme aus einem sehr christlichen, protestantischen Haus. Und die Frage nach Gott und der Welt, die beschäftigte mich so seit dem 16. Lebensjahr, darüber sich Gedanken zu machen. Und eigentlich eher unbewusst, so mal ein Interesse für Theologie. Und dann auch ja schon ergriffen zu sein von dieser Frage nach dem Göttlichen, nach dem Sinn des Lebens und auch dem Göttlichen, wie der Mensch damit umgehen kann.
Bei Ihnen beiden ein Ergriffensein, ein sich entscheiden für etwas und doch auch Zweifel. Sie beschreiben, Herr Brandschen, wie Sie bei Ihrer Primiz, bei der Feier in Ihrem Dorf sehr dankbar waren für einen Freund, der die Gelegenheit genutzt hat, auch für ein paar kirchenkritische Worte. Das schien Ihnen damals schon aus der Seele gesprochen zu haben.
Mein Schulfreund hat tatsächlich eine Ansprache gehalten, wo er gesagt hat, dass im Wallis junge Priester wie Opferlämmer auf den Altar gebracht werden. Und dann hat man seine Ruhe, die sollen es richten, wir opfern sie jetzt.
Das ist ja eher gemeindekritisch als kirchenkritisch, oder?
Das war kritisch, aber ich habe mich so ein bisschen wie ein Opferlamm gefühlt. Und diese kritische Nachfrage, dass ich jetzt nicht geopfert werde, sondern frei den Weg wähle und mich entscheide, das hat mich dann durch diese Intervention sozusagen, hat mich sehr beruhigt und ich habe gedacht, doch, ich versuche es weiterhin. Nicht als Opferlamm, sondern als Mensch, der bereit ist, seinen Weg auch in der Kirche zu gehen.
Frau Zölz, fangen Sie damit etwas an, mit dieser Vorstellung, der Priester oder die Pfarrerin muss etwas für die Gemeinde tragen, wird da geopfert?
Also als Opfer habe ich es nie verstanden, aber als unglaubliche Verantwortung und Belastung. Ich weiß noch, dass ich nach der Ordination die Urkunde in der Hand hatte und dachte dann, mein Gott, das ist jetzt lebenslänglich. Da komme ich nicht mehr raus. Und das war schon eigentlich ein sehr hoher Anspruch, den ich da empfunden habe.
Sie sind aber rausgekommen. Sie sind nicht im Pfarramt geblieben, sondern nach Jahren als Gemeindepfarrerin und im Schuldienst dann an den Benediktushof gewechselt. War das auch so ein bisschen ein Ausbrechen aus diesem strengen Rahmen der Kirche und des Pfarramts?
Verstehe ich nicht so, sondern es ist einfach eine andere Arbeit als Pfarrerin. Ich sehe mich immer noch als, ja, schon auch als Seelsorgerin und auch als jemand, der Menschen auf ihrem Weg begleitet. Für mich ist es kein Hinaustreten aus dem Ganzen, sondern einfach eine andere Form.
Herr Brandschen, Sie sind ja nicht nur in die Kirche als Priester gegangen, sondern Sie sind auch in einen Orden gegangen, der Jesuitenorden. Das ist ja noch mehr ein sich mit Leib und Seele einer Institution verschreiben. Haben Sie da Ihre Freiheit trotzdem behalten können?
Ich habe mich nicht einer Institution verschrieben, wenn schon dann Christus. Ich habe festgestellt, dass diese Bindung in einem Orden und an Christus sehr frei macht. Je größer mein Verständnis ist von Gott und von Christus, umso freier bin ich. Großer Gott, große Freiheit. Kleiner Gott, kleine Freiheit. Und ich würde sogar sagen, kein Gott, keine Freiheit, weil ich dann irgendeinen Götzen wähle, sei es Geld oder Ansehen oder was immer, die mich dann nicht unbedingt frei machen.
Kein Gott, keine Freiheit ist ein hartes Wort für alle Menschen, die sich nicht in einem Glauben an einen persönlichen Gott wiederfinden, oder Frau Zölz? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, Freiheit ist etwas, was ich erleben kann. Und das kann ich in einer ganz großen Enge, kann ich Freiheit erleben. Und es ist aber auch sehr, sehr schwer, Freiheit in großer Freiheit zu erleben. Wenn mir alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ist es viel schwerer, frei zu sein. Wenn ich aber auch eine Enge erfahren kann, dann ist die Möglichkeit der Freiheit, also das ist ja ein Erleben, eher gegeben. Also wenn ich jetzt an ein Session denke, die Menschen sind in eine sehr enge Struktur eingebettet und dennoch haben sie, wenn das Session zu Ende ist, das Gefühl, sie sind befreit.
Struktur, die Freiheit schafft.
Ja.
Würden Sie das auch wiederfinden, auch in den Exerzitien?
Und auch im Zen, also effektiv Bindung, die frei macht, so die Beliebigkeit, wo alles möglich ist, wo ich mich jeden Tag neu fragen muss, was jetzt? Das ist mühsam und macht mich nicht beweglich. Also wenn ich aber einen gewissen Rahmen habe oder einen bestimmten Rahmen, eine Bindung, sei es jetzt an einen Gott im Sinne des Christentums oder eine Wirklichkeit, die uns umfängt und durchdringt, die aber weit ist, dann werden Energien frei und ich kann mich frei in allen Richtungen bewegen.
Sie beide haben sich in Richtung Osten bewegt. Da wollen wir gleich weiter drüber sprechen, wie Sie auf diesen Weg gekommen sind. Davor nochmal ein amerikanischer Weihnachtsklassiker in der Version des Indie-Folk-Duos She and Him, Let It Snow.
Fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Gespräche und Musik zu Heiligabend. Mit mir im Studio sind Doris Zölls und Niklaus Brandschen, beide christliche Theologen und beide Zen-Meister. Wie haben Sie beide den Weg zum Zen gefunden? Herr Brandschen, Sie wurden von Ihrem Jesuitenorden nach Japan geschickt und Sie waren aber doch nicht ganz unvorbereitet auf diese Begegnung mit der Meditation, die Sie dann dort hatten.
Als Jesuit werden wir systematisch angehalten zu meditieren. Allerdings war damals, so in meiner ersten Phase als Jesuit, das Meditieren noch sehr kopfzentriert, weniger Herz und Bauch. Wir haben uns Gedanken gemacht, fast den Kopf zerbrochen über die ewigen Wahrheiten. Schon in den Exerzitien, Betrachtung des Lebens Jesu, wo es darum ging, Wort für Wort zum Beispiel auf sich wirken zu lassen und nicht möglichst viele Worte zu machen. Dadurch war ich schon vorbereitet für den Weg des Zen. Eine gewisse Affinität war da und ich bin, um das noch anzufügen, nicht in den Osten gegangen als frustrierter Christ, sondern eher aus Neugierde. Was tut sich auf dem anderen Teil der Welt?
War es bei Ihnen auch diese Neugierde, Frau Zölls, oder was hat Sie nach Osten gebracht?
Das klingt so banal. Meine Kinder schliefen nicht. Und ich war etwas überfordert und sehnte mich nach Stille. Und dann sagte mein Mann, geh doch mal in so ein Kloster, in einen Meditationskurs, da brauchst du dich mit nichts auseinandersetzen, mit anderen Menschen auseinandersetzen, du kannst einfach in Stille da sitzen. Und ich wusste nicht, worauf ich mich da einließ. Und dann saß ich da und dann kam an die Wand mein ganzes Leben und alles, was ich so unter den Teppich gekehrt habe und meine Falschheit. Und das war so erschütternd, dass ich das ganze Wochenende nur weinte. Und dann ging ich nach Hause und sagte, das mache ich nie wieder.
Und dann?
Und dann bat mich mein Mann, noch einmal mit ihm das auszuprobieren, ein Session zu machen, ein Retreat, einen Rückzug. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass mir das ja nie wieder passiert, was mir da an diesem Wochenende passiert. Und war nur da gesessen und habe mich darauf konzentriert, ja nichts hochkommen zu lassen. Nur da zu sein, nur da zu sein und an nichts anders zu denken und da soll nichts kommen. Und diese Konzentration hat dazu geführt, dass ich eine ganz tiefe Erfahrung hatte. Ich konnte eine Einheitserfahrung erleben, konnte mich selbst wirklich aufgehoben in allem sehen, beziehungsweise eins mit allem. Und das hat dann den Weg geebnet.
Das heißt, bei Ihnen war der Anfang in Deutschland und von da aus haben Sie dann den Zen sich erschlossen und sind auch nach Japan und China gereist.
Ja.
Und bei Ihnen, Herr Brandschen, war die Begegnung mit dem Zen schon in Japan und über Hugo LaSalle?
Pater Hugo LaSalle, auch ein Jesuit, hat mich nach der ersten Phase von einem halben Jahr, wie ich drüben war, an seinen Meister verwiesen, an Yamada Roshi. Und dann bin ich genau zu dieser Jahreszeit, 1976, von Pater LaSalle empfohlen zu Yamada Roshi gekommen. Und das war ein hochqualifizierter Lehrer, sehr offen für die Mentalität von Westlern, von Christen. Wir nannten uns gelegentlich Berufschristen, weil wir meistens Schwestern waren oder Patres. Und so systematisch unter seiner Leitung konnte ich den Weg des Zen gehen und nicht nur Erfahrung mit Zen machen, sondern auch Zen-Erfahrung.
Und für Sie, Frau Zölz, war Williges Jäger ein ganz entscheidender Lehrer. Er kam auch aus einem Orden, aus dem Benediktinerorden, und hat aber dann durch die Orientierung zum Zen sich in einem Konflikt befunden mit der katholischen Kirche.
Ja, aber erst als ich zu ihm kam und die Ausbildung begann, die Zen-Ausbildung, die Koanschulung, da war er ja noch ganz angenommen in der Kirche. Und ich glaube nicht so sehr, dass seine Zen-Tradition, sein Zen ihm Schwierigkeiten machte, sondern eher seine theologischen Auslegungen.
Herr Kardinal Ratzinger hat damals gesagt, Williges Jäger würde die persönliche Erfahrung über die dogmatischen Erkenntnisse der Kirche stellen. War das das Problem?
Die Verwirrung der Menschen durch seine Aussagen.
Die Sie auch als Verwirrung erleben oder die in Kirchensicht eine Verwirrung war?
Für mich ist das keine Verwirrung. Also ich kann auch mit Theologie, Theologie ist ja immer der Versuch, eine Erfahrung auszudrücken, eine Erfahrung zu reflektieren. Und die Reflexion ist immer zu hinterfragen und muss immer sehr, sehr präzise auch verwandelt werden, um der Erfahrung nahe zu kommen. Und von daher kann man mit Theologie immer im Gespräch bleiben.
Das versuchen Sie auch, Herr Brandschen, oder? Dass irgendwie die christliche Theologie und der Zen bei Ihnen in Ihrem eigenen schriftstellerischen Werk auch im Gespräch sind?
Es ist ein ständiger Dialog, der nicht endet. Es gab eine Zeit in Japan, wo ich nicht beten konnte. Nach einer intensiven Zen-Woche bei Yamada Roshi war alles weg. Und dann traf ich meinen Mentor, Pater LaSalle, und sagte, Hugo, ich kann nicht mehr beten. Und dann sagte er, genau, so ist es. Wenn man sich Gott vorstellt, geht's nicht. Und wenn man sich ihn nicht vorstellt, geht's auch nicht. Aber bete ruhig weiter, sagt er, das kommt schon wieder. Und tatsächlich, es kam wieder eine Einfachheit und Ursprünglichkeit, fast eine zweite Naivität, wo ich von Herzen so sagen kann, mein Gott, oder ach Gott, oder mit der Bibel, Abba, Vater. Nicht so kompliziert, Gott, falls es dich gibt, rette meine Seele, so ich eine habe, sondern ach Gott, so.
Als Christ-Buddhist, so lautet ein Buchtitel von Ihnen, was das bedeutet, wie man also tatsächlich nicht nur Christentum und Zen, sondern sogar Christentum und Buddhismus zusammenbringt, wie Sie das tun, Herr Brandschen, und wie Sie, Doris Zölz, die beiden Religionen zusammen sehen. Darüber wollen wir gleich mehr sprechen. Erst einmal ist hier Musik von einer Band, die auch gen Osten zog, um sich in Meditationstechniken zu üben. Die Rede ist von den Beatles. Der Song Mother Nature's Son, den hat Paul McCartney geschrieben, nachdem er in Indien einen Kurs des Maharishi Mahesh Yogi zum Thema Natur besucht hat.
Sitting, singing songs for everyone.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Gespräche und Musik zu Heiligabend. Leben zwischen Christentum und Zen, so haben wir diese Sendung überschrieben. Und das waren gerade die Beatles mit dem Song Mother Nature's Son. Naturverbundenheit, das spielt bei meinen beiden Studiogästen Niklaus Brandschen und Doris Zölls, glaube ich, auch eine große Rolle. Bei Ihnen, Herr Brandschen, ist es die Liebe zu den Bergen und zum Wandern, die man bei einem Schweizer vielleicht auch ein bisschen erwartet. Bei Ihnen, Frau Zölls, habe ich im Kochbuch ein berührendes Kapitel über Wildkräuter gefunden, wo Sie sagen, das ist sowas, was man entdecken kann, was am Wegrand ist, ganz unscheinbar und wo sich solche Schätze verbergen. Ist die Natur der Weg zum Zen?
Ich habe an den Bergen oder auf den Bergen gelernt zu atmen und langsam zu gehen. Also Atemzug um Atemzug, Schritt um Schritt zu tun und so langsam aber sicher zum Ziel zu kommen. Nicht schon den übernächsten Schritt tun wollen oder vorausatmen wollen für den nächsten Tag, weil man gerade so schön Zeit hat, sondern jener jetzt Atemzug und ein Schritt. So gesehen hat mir das Gehen in den Bergen sehr viel geholfen beim Zen.
Und Ihnen, Frau Zölls, das Suchen nach Wildkräutern?
Was ich erlebt habe, ist dies, dass die Natur nicht ablenkt. Wenn wir in die Stille gehen, wenn die Menschen sich zurückziehen, dann können sie jederzeit in die Natur hinausgehen. Die lenkt nicht ab, sondern führt sie eigentlich zu einer sehr starken inneren Ruhe. Hingegen, wenn ich unter Menschen bin, wenn ich in der Gesellschaft bin, dann werde ich leicht abgelenkt. Und deswegen ist die Natur unglaublich heilsam. Und man kann so viel entdecken, wenn ich an die Wildkräuter denke. Normalerweise schaut das aus wie Unkraut. Und wenn man aber genau hinschaut, ist das eine so unglaubliche Schönheit, dass man zutiefst berührt sein kann davon. Und ich praktiziere auch den Ikebana-Weg, den Weg der Blume und vor allen Dingen mit Naturblumen. Und dann geht man im Herbst oder im Frühjahr hinaus oder auch im Hochsommer und man sieht gar nichts. Der Bauer hat alles abgeschnitten, es ist nichts da. Und man schaut und schaut und dann sieht man auf einmal den Klee, dann sieht man die Nessel und entdeckt in den ganz, ganz einfachen Dingen eine so große Schönheit. Das ist einfach berührend, schön.
Mich berührt es gerade, wenn Sie das so sagen, dass die Natur nicht ablenkt. Das kann ich total bestätigen. Sie lenkt einen viel mehr auf sich, auf dieses wunderbare Geschehen. Das ist ja nicht tote Natur, das ist Leben. Und im Zen, das kommt eben an dem Pflanzensuchen und in der Natur sein, sehr nahe ist man ja, lernt man gerade bei dem zu sein, was jetzt ist, das ganz Konkrete, Einfache, auch so das Blümchen am Rande, das sich nicht aufdrängt und auch gar nicht ablenkt, sondern einlädt. Es scheint zu sagen, hier bin ich, bist du auch da?
Herr Brandschen, Sie schreiben in Ihrem Buch Zwischen den Welten daheim Folgendes. Vom Alltagsbetrieb in Ruhe gelassen, tut das Herz nämlich das, was es im Grunde immer tun möchte. Es weitet sich, hebt sich, betet und meditiert ganz spontan und seinem innersten Wesen entsprechend. Sind wir von Natur aus eigentlich alle schon Meditationsgenies?
Was ich da geschrieben habe, was Sie zitiert haben, das ist das sogenannte selbsttätige Gebet. Es braucht schon eine gewisse Übung, Übung der Stille. Es kann Zen sein oder eine andere Übung. Das kann ein sich bewegen in der Natur sein. Aber dann ist die Seele geneigt, sich zu heben und zu weiten. Sie ist nicht so eine Krämerseele. So im Sinne eines Sufi-Wortes, absurd, sagte die Eintagsfliege, als sie zum ersten Mal das Wort Woche hörte. Es ist nicht absurd, weit und offen zu sein. Und wenn wir die Seele gewähren lassen, Stichwort Stille, Besinnung zum Beispiel in der Weihnachtszeit, dann kann es durchaus passieren, dass sie sich öffnet, weitet, sich erhebt, betet mit oder ohne Worte.
Ist das auch Ihr Bild von der Seele, Frau Zölls, dass sie sich öffnen und weiten kann, wenn wir ihr nur den Raum dafür lassen?
Also im Zen geht man davon aus, dass man den Herzgeist entfaltet. Und der Herzgeist ist das stille Herz. Das heißt, wenn weder Ablehnung noch Vorliebe sich einschleichen, sondern wenn wir im reinen Gewahrsein sind. Und dann öffnet sich der Herzgeist und der Herzgeist übersteigt das Intellektuelle. Und es kommt ein Wissen oder ein Empfinden da, das man dann mit Mitgefühl beschreibt. Aber es ist ein Wissen, wie die Welt ist, wie das Leben ist. Man sieht einfach mehr als wie das, was man mit seinem Intellekt erfasst. Und die Seele wird eher als Empfindung beschrieben und nicht als eine eigene Substanz oder eigene Entität.
Also ich verstehe die Seele auch nicht als Substanz oder Identität. Das ist der Mensch. Ich würde sagen, ganz klar, das ist der Mensch. Und das Zentrum vom Menschen, da haben Sie, Frau Zölz, völlig recht, ist das Herz, der Herzgeist, wie Sie es geschildert haben. Man kann das so ein bisschen auseinandernehmen, aber ich habe gesagt, die Seele erhebt sich. Der Geist, ich könnte auch sagen, der Mensch erhebt sich, auch im Leib. Er streckt sich, er reckt sich, er richtet sich auf, wird aufrichtig. Das spielt im Zen gerade überhaupt in jeder spirituellen Übung, dass Leib und Seele, Geist und Körper eins sind und ich nicht einfach die Seele so irgendwie oder den Herzgeist frei haben kann, sondern immer im Leib, mit beiden Beinen auf dem Boden stehend oder auf dem Kissen sitzend, so.
Ja, jetzt haben wir schon einiges gehört, wie Sie eben christliche und Zen-Vorstellungen zusammenbringen, wenn Sie über Seele, über Mensch reden. Mit der Meditation tun Sie das auch. Ich frage mich aber, wie Sie die dogmatischen Gebäude von zwei so unterschiedlichen Religionen verbinden. Dazu ein Zitat von Ihnen, Herr Brandschen. Ich bin Christ und möchte es immer mehr werden, indem ich mich mehr und mehr von Jesus Christus ergreifen lasse. Zugleich ist mir in den vielen Jahren intensiver Zen-Praxis eine Erfahrung und Sicht der Welt geschenkt worden, die jener des Buddha dem Charakter nach gleich ist. So gesehen bin ich Buddhist. Geht das, Christ und Buddhist zugleich zu sein?
Das war eine große Diskussion damals, wie ich das Buch geschrieben habe, Auf dem Weg des Zen und der Untertitel als Christ-Buddhist. Meine Freunde haben gesagt und Mitbrüder, das geht doch nicht, da kommt ein Fragezeichen hin. Als Christ-Buddhist eben geht das. Und ich habe dann gesagt, es geht. Pater LaSalle und ich meinen den Beweis angetreten zu haben, dass wir eben Christen sind oder Christen werden möchten, das ist man nicht ein für alle Mal. Und auf der anderen Seite, und jetzt zurück zu mir und meiner Erfahrung, durch die vielen Jahre intensiver Zen-Praxis durfte ich eine Sicht der Dinge gewinnen, die, denke ich, nicht der Intensität nach, aber dem Charakter nach ähnlich war wie die eines Buddha. Ähnlich ist, wie die des Buddha war. So gesehen bin ich vielleicht mehr Buddhist als manche, die sich kahl scheren oder bestimmte Kleider tragen. Vielleicht noch dies, man kann nicht ein bisschen Christ sein und ein bisschen Buddhist, also so 50-50. Das geht nicht. Wenn schon, möchte ich 100% Christ sein oder werden und mich ganz auf diesen Weg des Zen je neu einlassen.
Frau Zölz, als Christin, Buddhistin, könnten Sie das so von sich sagen?
Ich bin ja in einer christlichen Kultur groß geworden und ich glaube, Religion saugt man mit der Muttermilch auf. Das steckt ganz tief in den Knochen und auch die kulturelle Prägung, die einfach durch die Religion mitgegeben ist, ist viel, viel tiefer als zum Beispiel eine familiäre oder eine individuelle Prägung. Und ich sehe den Zen ja nicht als religiösen Buddhismus, sondern im Zen gehen wir auf diese Erfahrung, die Buddha gemacht hat, zurück und versuchen in der Zen-Praxis in diese Erfahrung einzutauchen. Und diese Erfahrung ist eine Erkenntnis oder ein Erkennen der Welt, der Zusammenhänge, die im Osten weise ist und dann im Westen nicht weise sein könnte, sondern die Weisheit, es heißt in einem buddhistischen oder in einem taoistischen Text, die Weisen aller Richtungen sind in diese Weisheit eingetreten. Für mich ist es nicht vorstellbar, dass eine tiefe Weisheit nicht für alle Menschen gelten soll.
Auf der Webseite des Benediktushofs, wo Sie spirituelle Leiterin sind, habe ich gefunden, Zen möchte den Menschen auf eine Ebene führen, die für alle Menschen die gleiche ist, wenn sie dahin durchbrechen. Es zählt dann nicht mehr, welcher Kultur, Nationalität oder Konfession wir angehören und welche Weltanschauung wir haben. Gleichzeitig sagen Sie, ich komme aus einer christlichen Kultur, Sie sind davon geprägt. Kann man das ablegen oder überschreiten, transzendieren hin zu einem, was allen Menschen gleich und gemeinsam sein kann?
Ich glaube schon, dass es eine anthropologische Ebene gibt, die für alle Menschen gelten. Ganz schön fand ich es, wie Dalai Lama es ausgedrückt hat bei der Ethik. Er sagte, Ethik ist Wasser. Und Wasser braucht jeder Mensch. Und die Religion ist der Tee, das ist der Geschmack, den man zufügen kann. Und ich glaube, dass die Religion einfach eine kulturelle Ausprägung ist, die hat ganz, ganz tiefen anthropologischen Erfahrungen oder des Seins.
Ich könnte dem zustimmen. Sie zitieren das Büchlein, das Franz Alt mit dem Dalai Lama gemacht hat. Mehr Ethik, weniger Religion. Das sagt er als Haupt oder Herz einer großen Tradition, der tibetischen buddhistischen Tradition. Aber eben dadurch, dass er sagt, Religion ist Tee und guter Tee, sagt er, das schmeckt. Aber es gibt so viele Menschen, die eben keine Religion haben. Und dann geht es darum, dass sie die Erfahrungen haben, die wir hier ansprechen. Also diese allen Menschen mögliche Erfahrung des Menschseins. Also, und auf dem basierend entsteht dann eine Ethik, ein Sichverhalten, das universell sein kann. Also Stichwort Weltethos oder eben, wie das Büchlein von Dalai Lama nahelegt, eine Haltung aus einer spirituellen tiefen Erfahrung heraus, die diese Verhärtungen der Religion, auch dieses sich bekämpfen, dieses Gegeneinander aufbrechen kann. Aber er sagt, Religion ist gut, Tee ist besser als Wasser, aber ich kann ohne Wasser nicht leben, ohne Tee sehr wohl. Es gibt Wichtigeres als Religion.
Es gibt Wichtigeres als Religion und das an einem Heiligabend von einem Jesuiten.
Es ist die Frage, was Sie unter Religion verstehen, aber es gibt Wichtigeres als einen gewissen Religionsbetrieb und ein Gebäude und ein Getue und ein Gehabe. Da würde ich sagen, in der Stille Weihnachten feiern ist wichtiger als all das.
Ja, sich auf die wesentlichen Dinge besinnen, auch an Weihnachten, davon handelt auch unser nächstes Lied von dem französischen Chansonnier Aldebert, der eigentlich seine größten Erfolge mit Alben für Kinder und ihre Eltern hat. Enfantillage heißen die, gerade ist das dritte Album herausgekommen. Hier ist ein Lied von der Weihnachts-CD Enfantillage de Noël, Le Nécessaire.
Et attendre que repose au pied du sapin des poignées attendues de cadeaux, des paquets beaucoup plus qu'il n'en faut. Si le bonheur appartient à qui fait des heureux, si cette année tient, moi je ne garde que le nécessaire, un coup de cœur, des choses à faire. À l'intérieur, le nécessaire, beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout.
Le nécessaire, nur das Wichtigste, davon singt Aldebert. Und das Wichtigste ist etwas, was von Herzen kommt. Und bei ihm ist es auch ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester, die ganz wichtig zu Weihnachten dazugehören. Kinder und Weihnachten, das ist doch ein einerseits tolles Thema. Kinder können sich so schön an Weihnachten freuen. Andererseits vielleicht auch ein schwieriges Thema. Konsum, Wunschlisten und was soll alles unter dem Weihnachtsbaum liegen. Frau Zölz, Sie haben auch darüber geschrieben, was Zen mit Kindern zu tun hat. Wenn Sie mit dieser Zen-Sicht auf die Kinder an Weihnachten schauen, was fällt Ihnen dann ein?
Wir feiern Weihnachten immer in einer ganz großen Familie. Ich habe Schwestern und deren Kinder kommen mit. Und meistens sind wir 12, dieses Jahr 15 Leute. Und das braucht viel Vorbereitung, ist vielleicht, wie Sie es vorher angedeutet haben, Stress. Und doch ist aus der Sinnhaltung heraus das das größte Fest, weil ein Fest braucht Vorbereitung, braucht Stress, sonst ist kein Fest ein Fest. Wenn ich alles immer nur kaufen kann, dann kann ich nicht genießen, weil ich kann mich hinsetzen und kann auf einmal feiern, was vorher eine große Vorbereitung war. Und aus der Sinnhaltung heraus ist es mir möglich, jeden so, wie er ist, zu lassen. Ich muss nicht jeden in meine Richtung hineinpressen. Wir haben welche, die mit der Kirche gar nichts anfangen können. Wir haben welche, die sogar ausgetreten sind. Das macht überhaupt nichts aus. Wir feiern einfach miteinander. Wir essen, erzählen. Und das ist schon aus dem Sinn heraus. Wie ich vorher sagte, das stille Herz, weder Ablehnung noch Vorliebe.
Und auch die kleinen Kinder, die ein Geschenk nach dem anderen aufreißen und gar nicht mehr wahrnehmen, was sie alles geschenkt bekommen, auch das kann man dann einfach so sein lassen.
Ja, so viel gibt es ja gar nicht. Also das kann man ja auch begrenzen. Also das muss ja nicht sein. Und wenn, dann räume ich die Papiere und die Bänder weg, damit es wieder einigermaßen ausschaut.
Ja, dass die Kinder sich nicht an dem schönen Papier freuen, sondern vielleicht sogar am Christkind, an der Gemeinschaft, am Fest. Also Kinder und Weihnachten, das passt natürlich sehr eng zusammen. Die Kinder, die reißen die Augen auf und staunen. Mir hat einmal einer gesagt, Spiritualität ist, wenn der Mund offen bleibt. Ich finde das eine gute Beschreibung. Wenn der Mund offen bleibt, nicht einfach zubeißt und schnappt, sondern offen bleibt und damit auch die Augen und der ganze Mensch für das Fest, das dann, wie Frau Zölz sehr schön sagt, vorbereitet werden muss. Man kann nicht so im Instant-Verfahren Weihnachten haben, sondern die Vorbereitung gehört dazu. Aber dann, und die Kinder, das muss man auch noch sagen, stecken dann an.
Kinder sind für Sie ja vielleicht auch Ihre Schüler und Schülerinnen, oder? Ist das nicht auch so etwas, die bekommen so viel von Ihnen, die begleiten Sie, Sie begleiten diese Schüler durchs Leben?
Ja, ich würde nicht das Wort Schüler, also Schüler eher, aber Kinder nicht brauchen, sondern es ist eher eine Begegnung auf Augenhöhe. Nicht dieses hierarchische System, das ich in Japan auch erlebt habe, ähnlich wie in unseren Kirchen, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe, weil beide, sowohl der Lehrende, die Lehrende und der Praktizierende, also der Schüler, Schülerin, sind Anfänger. Im Zen ist das ganz wichtig. Zen-Geist ist Anfängergeist. Und man ist nie an einem Ende.
Und da kommen wir nämlich auf das Staunen. Die Grundhaltung im Zen ist Staunen. Nicht wissen, was kommt, sondern zu schauen, was kommt. Und das ist auch an Weihnachten. Wenn wir sagen, die Kinder staunen, dann ist es deswegen, weil sie noch nicht wissen, was kommt. Und der Erwachsene denkt, ach, kenne ich schon, habe ich schon, weiß ich schon. Und deswegen verliert er das Staunen und auch die Freude an den Dingen. Und im Zen lernt man wieder staunen. Im Zen geht man in den Nicht Wissensgeist. Nicht zu wissen, was kommt, was sich anstellt, sondern dass man dann wirklich mit offenen Augen, Mund und Nase dasteht.
Das klingt schön. Das klingt eben, wie Sie auch sagen, eine Begegnung auf Augenhöhe zwischen Lehrenden und Lernenden. Trotzdem gibt es dieses Wort des Meisters und des Schülers, die ja auch für Sie, Sie sind Zen-Meister und Sie haben Ihre Zen-Meister gehabt. Wie kann man das, das ist sicher einerseits eine sehr fruchtbare Beziehung und andererseits eine ein Stück weit gefährliche Beziehung, dass man sich da in eine Abhängigkeit begibt, in eine Hierarchie, aus der man sich später ganz schwer lösen kann.
Stichwort gefährlich, natürlich. Wir haben in unserer Zen-Schule, in unserer Gruppe einen Miteinander, alle Zen-Lehrenden, 10 Leute, einen Kodex erarbeitet, ethischen Kodex, für das richtige Verhalten, weil es wirklich, wenn du diese Position hast, und das ist eine Frage der Erwartung, die die Schülerinnen und Schüler an dich herantragen, wenn du diese Position hast und diese Versuchung, der Meister zu sein, nicht nur ein Meister, nachgibst, dann entstehen unter Umständen Entgleisungen. Und darum ist es ganz wichtig, das Verhalten im Gesprächsraum, im sogenannten Doxan-Raum, in der Einzelbegegnung, ganz wie in einer Therapie ähnlich, ganz genau geregelt ist und von einer großen Verantwortung getragen ist. Das Entscheidende ist für einen guten Lehrer, dass er die Menschen mag, liebt, also ganz tief bezogen ist und das Allerbeste für sie tun möchte. Nicht irgendwo sich profilieren oder ein spiritueller James Bond werden, sondern bezogen sein und die Menschen mögen. Man muss Menschen mögen, das sind die 4 M eines guten Lehrers.
Frau Zölz, wie ist das bei Ihnen am Benediktushof? Ist da auch so eine Reflexion über dieses Meister-Schüler-Verhältnis oder sind das Vokabeln, die Sie gar nicht verwenden?
Doch, auch wir haben auch auf unserer Webseite einen Text geschrieben, wo eine Selbsterklärung darin ist, was ein Meister, ein Lehrer erwarten oder ja, wie er sich auf die Menschen einlassen soll, welche Gefahren bestehen. Und wir schreiben aber jetzt einen Text, welche Erwartungen ein Schüler und welche Vorschriften oder welche Vorsichtsmaßnahmen ein Schüler ergreifen muss. Weil es ist nicht nur immer eine Situation, dass der Meister den Schüler eventuell missbraucht, sondern auch der Schüler den Meister. Dass er solche starken Projektionen hat und sich so an ihn heftet und sich so an ihn klammert, dass da auch ein Missverständnis auftaucht.
Und davor muss man sich schützen, vor solchen Missverständnissen. Ich sehe Sie nicken, Herr Branschen.
Ja, das ist klar. Jeder Beruf, und das ist ein Beruf oder eine Berufung, die wir haben, Frau Zölz und ich, jeder Beruf und jede Berufung braucht bestimmte Regeln und einen ethischen Code, ein gutes Verhalten.
Beruf und Berufung, was das bedeutet, darüber wollen wir nach den Nachrichten genauer sprechen. Zum Abschluss dieser ersten Stunde der Song einer Frau, die auch noch im Buddhismus einen Weg gesucht hat, aber dann wohl doch an der Welt zerbrochen ist, so muss man es wohl sagen. Sie ist mit nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben. Amy Winehouse, what is it about men?
I understand a man confused, that must have been. But I don't care, I feel the way your shoulders bend. Not really empathize, looking through your bloodshot eyes. And I know you so frustrated. A book we all become what we once had.
Willkommen zur zweiten Stunde Gespräche und Musik zu Heiligabend. Mein Name ist Anne-Françoise Weber und weiter bei mir im Studio sind Doris Zölz und Niklaus Branschen. Wir sprechen über ein Leben zwischen Christentum und Zen, denn beide sind Zen-Meister und christliche Theologen und leiten Zen-Häuser. Und sie können viel darüber erzählen, wie man zu sich selbst finden kann. Etwas, was vor allem in der Vorweihnachtszeit, aber auch an Weihnachten selbst vielleicht doch manchmal untergeht. Untergeht auch in der Bereitung köstlicher Mahlzeiten. Sie, Frau Zölz, haben zusammen mit Christoph Zirkelbach und Barbara Proske ein Buch geschrieben. Wie Zen schmeckt, die Kunst des achtsamen Genießens. Aber wenn man das aufmerksam liest, dann stellt man fest, es geht nicht nur um das achtsame Genießen, es geht auch um das achtsame Kochen. Wie funktioniert das an einem 24. Dezember?
Ganz einfach, bei der Sache sein. In dem Moment, wo ich etwas tue, dann denke ich nicht daran, dass ich eigentlich das andere auch noch machen müsste und das auch noch, sondern ich mache eins nach dem anderen.
Und das können Sie auch an Weihnachten?
Ja, das ist kein Problem. Das ist aber natürlich auch die Übung. Die Übung ist, dass man kocht und dann fragt jemand was, dann antwortet man nur. Und dann in dem Moment, wo man nicht sagt, jetzt fragt mich der schon wieder, jetzt komme ich aus dem Kochen heraus, wird das nicht zum Stress, sondern dann antworte ich und dann gehe ich weiter. Und das ist die Übung.
bei der Sache sein, nicht ärgerlich sein, wenn man unterbrochen wird. Und die Unterbrechungen gibt es häufiger, wenn da eine große Familie versammelt ist.
Immer.
Aber trotzdem sich von der Sache nicht wegdrängen lassen und trotzdem aber auch bei der Sache der Frage sein. Man muss ja dann die Antwort parat haben.
Aber das ist die Übung des Zazen. Die Übung des Zazen ist, die Aufmerksamkeit zu schulen und das Gewahrsein zu schulen. Und gleichzeitig muss das zusammengehen. Wie bei einer Katze, die auf ein Mausloch schaut. Und wenn sie genau hinschauen, dreht sie die Ohren ständig rum. Die kriegt genau mit, was rundherum ist. Und das ist eigentlich unsere Haltung. Gewahrsein und Aufmerksamkeit. Und dadurch entsteht die Achtsamkeit, wenn das stabil ist. Und dann ist das auch natürlich, was heißt stressig? Das ist, ich muss mich halt ein bisschen beeilen und so, aber nicht schlimm.
Ihre Küche möchte ich einmal genießen. Das tönt sehr gut.
Es sind auch tolle Rezepte in diesem Kochbuch, das kann man auf jeden Fall sagen. Herr Brandschen, Sie wurden auch schon ein Fastenpater genannt, weil Sie Fastenkurse angeboten haben. Widerspricht sich das mit dem Genießen oder ist das im Grunde die Vorbedingung zum wirklichen Genießen, dass man auch mal gefastet hat?
Ich finde es sehr schön, dass wir über das Genießen reden. Effektiv nicht nur die Speise genießen, sondern das Leben genießen. Wir lernen das Leben genießen in vollen Zügen. Wie schmeckt das Leben? So könnte man fragen. Nun, beim Fasten, im Unterschied zum Hungern, das immer Zwang ist und Entbehrung, Fasten ist ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Da ernährt sich der Körper von innen her. Und es gibt Leute, die dann nach Weihnachten sagen, jetzt faste ich, weil sie sich da wieder Fett zugelegt haben. Wie immer, es geht nicht nur um ein Abnehmen, sondern es geht um eine neue Sicht. Dadurch, dass ich von innen her mich ernähre, ist der Mensch geneigt, nach innen zu gehen, seine Kräfte zu bewahren, wird langsamer, innerlicher und macht nicht die gleichen Erfahrungen wie beim Zen, ähnliche. Zen ist zentrierter, hat einen anderen Charakter von Konzentration. Aber es ist eine wunderbare, wache Öffnung des Menschen. Und jetzt, wenn das Fasten vorbei ist, dann beginnt das Genießen. Wie schmeckt eine Pellkartoffel oder ein bisschen Hüttenkäse? Sie schmecken dann genauso, wie eine Pellkartoffel schmeckt. Und nicht so irgendwie, wie wir es vorstellen, dass es ist. Oder so viel, mit viel Extras angereichert, sondern ursprünglich. Also Fasten hilft, auf den Geschmack zu kommen, vom Essen und vom Leben.
Und eigentlich ist die Adventszeit eine Fastenzeit. Das vergessen wir nur vor lauter Spekulatius, Lebkuchen und Weihnachtsmarkt so oft. Aber ist das bei Ihnen noch eine Fastenzeit, bei Ihnen beiden?
Also ursprünglich war es eine Zeit der Vorbereitung auf ein Fest. Ostern, das ist klar, da ist es im Bewusstsein noch geblieben. Weihnachten ist das vergangen, da hat der Markt alles so in den Griff bekommen, dass da kaum mehr der Gedanke, dass das eine vorbereitende Zeit sein könnte, auch punkto bewusster Ernährung, dass dieser Gedanke unter den Tisch gekommen ist. Aber im Prinzip ist in der alten Tradition jedes Fest durch eine entsprechende Vorbereitung eingeleitet worden.
Ist bei Ihnen in der Familie, Frau Zölz, noch ein Gedanke, dass Adventszeit auch Fastenzeit sein könnte?
Ein Gedanke ja, aber es war so, dass ich mit den Kindern natürlich die Adventszeit gefeiert habe. Und die Advent, das bedeutete nachmittags den Adventskranz angezündet, die Kerze angezündet habe, dann eine Geschichte vorgelesen und da gehörten eigentlich schon Lebkuchen dazu oder ein Früchtebrot oder so. Und das war einfach Stimmung. Und ich wollte nicht meinen Kindern dann schon das Fasten aufdrücken.
An Weihnachten geht es oft nicht nur ums Essen, sondern auch darum, wie man eigentlich diese besonderen Feiertage verbringen will. In beschaulicher kleiner Runde oder doch mit einem rauschenden Fest. Davon handelt der nächste Song von dem kanadischen Trio Hey Ocean. Kompromisse bei der Weihnachtsplanung. Tonight, it's Christmas time.
It's frost on the window pane. It's Christmas time again. Let me tell you what I want.
fire, chestnuts roasting, chestnuts roasting. And all I wanted was a Christmas tree, baby, you and me, and our two front teeth. Well, darling, give me a sign, 'cause tonight it's Christmas time.
Welcome, welcome, Christmas time. Once again, I'm bored out of my mind. Let me tell you what.
Tonight It's Christmas Time von dem kanadischen Trio Hey Ocean. Da ging es um unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man so einen Weihnachtsabend verbringt und um verschiedene Erwartungen. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Leute machen. An Weihnachten haben wir alle viele Erwartungen, viele Wünsche. Wir begegnen Menschen, Familienmitgliedern oft auf engstem Raum, mit denen wir uns sonst vielleicht im Jahr nicht so oft begegnen. Manche wollen an Traditionen festhalten, andere finden das alles überholt und wollen das ablegen. Da bricht so mancher Konflikt in manchen Familien aus. Was kann man denn tun, um solche Weihnachtstage möglichst friedlich zu gestalten, Frau Zölz? Haben Sie da ein Rezept?
Also ich denke, es ist gut, eine Struktur zu haben, bestimmte Elemente darin zu haben. Wenn ein Element darin ist, dass ein Familienmitglied nicht mitmachen möchte, der kann sich während der Zeit ausklinken, aber da braucht man sich nicht böse deswegen sein. Und bestimmte Elemente, die aber alle auch gerne leben oder feiern wollen, so dass man auch zusammenkommen kann. Und was auch wichtig ist, dass man nicht Punkte anschneidet, Themen anschneidet, wo man weiß, man ist da kontrovers. Das ist auch nicht schlimm, wenn man die ausschließt. Und lieber etwas nimmt, wo man sich miteinander versteht.
Also die Konflikte vielleicht mal außen vor lassen. Ist das aber auch nicht so ein bisschen ein Harmoniemäntelchen drüberlegen, wo vielleicht gar nicht so viel Harmonie ist?
Also unter Menschen gibt es ja immer unterschiedliche Vorstellungen, wie man sein Leben gestaltet oder wie man ist oder wie man nicht ist. Und es liegt ja daran, dass man dem anderen das nicht zutraut, dass er auch sein Leben richtig lebt. Und man möchte es ihm dann klar machen, dass er ganz anders sein soll. Und das ist für mich schon der Anspruch, dass ich möglichst viele Lebensformen akzeptieren kann, die nicht mit meinem zusammen stimmen. Aber das macht ja auch nichts.
Herr Brandschen, würden Sie das teilen? Würden Sie auch sagen, vielleicht den Konflikten aus dem Weg gehen, indem man den anderen stehen lässt?
Nicht unbedingt jetzt den Konflikten aus dem Weg gehen, sondern auf den Weg gehen, raus. Also das ist mein Rezept für solche stressanfälligen Situationen, wo die Arbeit wegfällt, die Müdigkeit ist da, man weiß nicht, was tun jetzt. Raus, also ein Spaziergang, eine Schneeballschlacht, wenn es Schnee hat, bewegen und nicht einfach in den vier Wänden sitzen und sich berieseln lassen von so Weihnachtsliedern, sondern etwas unternehmen, also ein Spiel versuchen oder eben ins Freie gehen. Das muss nicht eben großer Sport sein, sondern frische Luft. Frische Luft in diese vielleicht ein bisschen gedämpfte oder mühsame oder gestresste Weihnachtsstimmung.
Aber ich verstehe es nicht, warum immer gestresst sein muss. Es ist doch, man kommt zusammen, jeder freut sich und dann isst man zusammen und dann macht man einen Spaziergang oder ein Spiel oder sonst etwas. Also ich weiß nicht, warum da immer gesagt
ich finde es schön, dass Sie, Frau Zels, das gar nicht vorstellen können. Aber es gibt natürlich so und so viele Familien, die bedingt durch den Wegfall von Schule, den Wegfall von Arbeit, aufeinander sitzen und sich auf die Nerven gehen und nicht einfach harmonisch Weihnachten feiern können. Und da gibt es schon ein paar Regeln, wie wir sie jetzt genannt haben, also Abwechslung, rausgehen, sich bewegen. Oder auch, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Freiheit gewährleistet wird, dass man nicht zum Weihnachtsglück Leute zwingt und dann noch irgendwo herholt und die müssen doch dabei sein. Das ist dieser Überanspruch an Weihnachten, weil es auch ein so schönes Fest ist, da müssen alle kommen und dann ist der Konflikt programmiert. Also das hatten Sie vorhin sehr schön gesagt, Freiheit, dass man sagt, wir wollen möglichst viele Leute einladen, aber sie müssen dann auch wollen. Ich kann sie nicht zum Glück und schon gar nicht zum Weihnachtsglück zwingen.
Und der Stress, die Mahlzeiten für 15 Leute zubereiten, Sie haben das im Griff, weil Sie achtsam kochen, aber ich glaube, das ist doch auch ein Faktor für die einen oder den anderen, die sich überlegen, ob jetzt die Gans wohl zum richtigen Zeitpunkt in den Ofen kam und wann sie wieder rauskommt und ob sie dann auch richtig ist.
Da muss man halt keine Gans machen. Da muss man etwas machen, was einem leichter von der Hand geht. Also da würde ich schon sagen, da ist Zen eine Wahnsinnsübung, dass man einfach die Dinge tut, die anstehen und nicht meint, da müsste was Besonderes rauskommen. Und dann steht man nicht so unter Druck.
Genau.
Weniger unter Druck stehen, das ist doch ein schöner Vorsatz für die Weihnachtstage. Wir machen weiter mit Musik von einem, der 10 Jahre in einem Zen-Kloster gelebt hat, Leonard Cohen. Und er hat ein Lied für seine Muse Marianne Elin geschrieben. Beide sind 2016 verstorben. So Long Marion ist ein großer Hit geworden.
Come over to the window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marianne, it's time we began. Cry and laugh about it all. Well, you know that I love to live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
your letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Your hidden love, I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long. And laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne, time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
So Long, Marianne, ein Song über eine besondere Beziehung zwischen Leonard Cohen und Marianne Ihlen. Er hat wohl, als er hörte, dass Marianne Ihlen 2016 im Sterben lag, ihr noch einen ganz berührenden Abschiedsbrief geschrieben und wenige Monate später ist er auch verstorben. Besondere Beziehungen. Beziehungen, die einem auch im Zen weiterhelfen. Ich glaube, Herr Branschen, da können Sie etwas erzählen über Ihre besondere Beziehung mit Pia Giger, der Leiterin des Katharina-Werks in Basel. Sie beide haben sich ein zölibatäres Paar genannt. Was bedeutet das? Was war das für eine Beziehung?
Pia Giger und ich kannten uns über 40 Jahre. Ich sage, kannten uns. Sie ist vor 3,5 Jahren gestorben. Und es war eine ganz intensive, herzliche Beziehung. Ich betone herzlich, auf der Herzensebene. Wir haben uns vor die Wahl gestellt gesehen, gehen wir unseren Weg, sie als katholische Ordensfrau, ich als katholischer Priester und Jesuit, oder tun wir das, was Mann, was Frau, die sich wirklich lieben, tun. Und wir haben uns für unseren Ordensweg, für unsere Berufung entschieden, haben unsere Beziehung offen gelebt, nicht so geheimnisvoll getan, mit Menschen darüber geredet, kommuniziert, auch mit Pater Lassalle. Der hat uns sehr ermutigt, sodass wir schlussendlich, ich darf das sagen, ein Zeichen wurden für viele Menschen, die miteinander auf dem Weg waren, verheiratet waren, aber wo das Feuer oder dieser Ursprung, diese Herzlichkeit verloren gegangen ist. Und wenn die uns erlebt haben bei Tagungen, bei Seminaren, bei unseren vielen Projekten, in Anführungszeichen Kindern, dann ist der Funke gesprungen und diese besondere Art der Beziehung hat eine Resonanz gehabt, bis heute, also weit über ihren Tod hinaus. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Leben ist Beziehung und Liebe. Und die Liebe, das haben wir in einem Buch auch publik gemacht, es geht um die Liebe. Die Liebe ist durchaus möglich. Wir haben es offen gelebt und dann öffentlich gemacht.
Frau Zölz, Sie schreiben über Zen und Beziehung. Beziehung und Begegnung sind die Grundlage unseres ganzen Seins. Zen will uns dahin führen, zu erkennen, dass die Trennung von Ich und Du eine Illusion ist, dass sie nicht existiert. Und gleichzeitig verweist es uns auf die Einheit mit allem, die Basis für jede Beziehung bildet. Da frage ich mich aber doch, wenn ich und du, die Trennung nicht existiert, wenn das eine Illusion ist, was ist dann mit dem Du als mein Gegenüber, mit dem dialogischen Prinzip, das bei Martin Buber so wichtig ist?
Im Du kann ich mich selbst erkennen. Also mein engster Spiegel ist dann mein Partner oder meine Kinder oder mein Mitmensch. Und sie werden das sagen oder sie werden das tun, was ich mir selber nicht bewusst bin, was ich selber bin. Und dadurch ist das Du immer ein Erwachen meiner selbst. Ich erkenne mich selbst im Anderen.
Aber der Andere ist doch ein Anderer, etwas Getrenntes. Ist nicht das Gemeinsame, der gemeinsame Urgrund, oder doch?
Doch. Er ist dasselbe. Von seinem Wesen her ist er dasselbe, in seiner Form unterschiedlich.
Die Unterscheidung ist ganz wichtig. Vom Wesen her eins und in der Form, in der Gestalt, in der phänomenalen Welt sind es zwei. Sonst gibt es kein Gespräch, kein Gegenüber. Es ist eine wunderbare Spannung in diesem Eins und doch Zwei.
Im Shinshime heißt es dann nicht Zwei. Also es
nicht
ist weder
zwei, nicht
zwei.
Eins.
Wir können es ist weder Eins noch zwei, sondern nicht Zwei.
Ja, nicht Zwei, nicht Eins.
Genau.
Das kann man in der Zen-Sprache so ausdrücken, aber es ist die Erfahrung, die dann zählt. Diese ganz tiefe Verbundenheit. Und je mehr ich selber bin, ganz bei mir bin, umso mehr kann ich beim anderen, bei der anderen Person sein, bei den Menschen sein, bei der Welt sein. Wenn ich nicht bei mir bin, kann ich auch nicht bei den anderen sein. Also Gemeinschaft und doch niemand ist so sehr sich selbst als ein Mensch, der einen spirituellen Weg geht und ganz in die Tiefe geht. Und niemand ist so sehr verbunden mit den anderen wie derselbe Mensch. Das geht zusammen.
Frau Zölz, Sie hatten vorhin erzählt, Ihr Mann hat Sie ermutigt, einen zweiten Meditations- oder Zen-Kurs mit ihm zusammenzumachen. War das für Sie entscheidend, da eben in der Beziehung in den Zen zu gehen, sozusagen?
Ja, ich wollte ihm einfach nicht ihn enttäuschen. Er wollte gerne, dass ich den Weg mit ihm gehe. Ich dachte mir, ich mache es einmal und dann zeigt sich schon, dass das nicht geht.
Und ist es ein gemeinsamer Weg geblieben? Ist
ja.
Er auch Zen-Meister?
Nein, einer in der Familie genügt, sagt er. Er ist ein Lehrer, aber er unterstützt mich, weil zwei, meint er, das würde die Beziehung nicht aushalten.
Ja, schön.
Nicht eins, nicht zwei, sagten Sie vorhin. Da fällt mir etwas ein, was sehr oft nur in einer Zweiheit gedacht wird, nämlich das Geschlechterverhältnis. Jetzt haben wir aber gerade eine Entscheidung gehabt, es soll auch die Möglichkeit eines dritten Geschlechtes geben. Wie sehen Sie denn im Zen das Verhältnis zwischen Geschlechtern? Ist das eine Komplementarität? Ist das eben auch hier wieder der gemeinsame Urgrund, der trägt? Und man kann eigentlich gar nicht von Komplementarität sprechen, weil es eben doch viel mehr das Eins überwiegt. Wie ist das bei Ihnen, Herr Brandschen, zumal aus einem Jesuitenorden kommend, eine enge Beziehung mit einer Frau, die Schwester war, da ist doch ganz viel so Polarität doch wieder mitgedacht, oder, in diesen Orden?
Im Orden ist sehr vieles möglich, eigentlich alles, so verblüffend das scheint. Es gibt keinen bestimmten, in unserem Orden, keinen bestimmten Beruf, keine bestimmte Ausrichtung, eine bestimmte Doktrin. Was uns verbindet, ist diese Weltoffenheit. Die ganze Welt ist unser Zuhause. Der Blick für das Konkrete, ganz Konkrete, das habe ich im Zen auch gelernt. Und die einzelnen Personen haben ihre je eigene Berufung zu leben. Als Männer unter Umständen mit homophilen Teilen oder nicht nur Teilen. Die Frage ist dann, wie ist das zu verbinden mit dem Zölibat? Und dann ist die gleiche Frage wie für andere auch gegeben.
Die Frage ist, wie offen wird darüber gesprochen?
Mein Anliegen ist es, total offen darüber zu reden. Sonst dienen wir uns nicht und den anderen nicht. Das ist diese Doppelbödigkeit ist vom Teufel. Also das heißt nicht, man muss es nicht rausposaunen, aber in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Rahmen, das auch transparent machen und offenlegen, darüber reden, das ist ja ein Zeichen, auch ein Beitrag, den wir leisten können für die Welt.
Frau Zölz, wie sehen Sie das mit dem Geschlechterverhältnis?
Also Zen ist sehr patriarchalisch. Und zum Glück gibt es jetzt die Amerikanerinnen, die das Frauen-Zen ins Leben gerufen haben und bekannt gemacht haben. Und auch wenn wir in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur jetzt die Frau ein bisschen mitnehmen, ist es noch lange nicht am Ende.
Aber Sie als Zen-Meisterin fühlen sich akzeptiert wie ein Kollege, der Zen-Meister ist? Oder ist auch da ein bisschen eine Abwertung von Frauen zu spüren?
Also im Westen nicht. Im Osten ist es so, dass es sehr verwunderlich ist. Also in China war es fast nicht denkbar und war schon eine sehr große Herausforderung. Und das liegt schon auch am Zen oder im Buddhismus, wo die Frau einfach eine schlechtere Wiedergeburt ist.
Das klingt knallhart.
Ja. Ist aber uns nicht unvertraut, also nicht gerade in dieser Formulierung. Ich denke, man muss einfach wissen, das ist ein bisschen Spekulation, aber das darf auch an Weihnachten sein. Die Hochreligionen sind alle in patriarchaler Zeit entstanden. Sei es Judentum, sei es das Christentum, Islam, auch die buddhistischen Richtungen. Und die tragen natürlich dieses Machotum an sich. Und jetzt kommt der Moment. Und Frau Zölz, Sie sind eine von diesen Frauen, die im Westen angefangen haben, auf gleicher Ebene partnerschaftlich diesen Weg zu gehen. Und das Muster nicht umzudrehen, das wäre falsch. Also das Jahrtausend der Frau wurde vor 15, 17 Jahren propagiert. Gott bewahre. Das Jahrtausend oder das Jahrhundert der Partnerschaft steht dann nicht. Eine Einseitigkeit vertauschen mit der anderen. Also vielleicht noch so viel zusammenfassend. Wir alle im Osten und Westen in den Hochreligionen leiden, ja, das ist halt so, sind Teil dieses patriarchalen Systems, das vor 4000 Jahren begonnen hat und das jetzt am Ausgeistern ist. Und da haben es die Männer verdammt schwer, Entschuldigung, ich sage an Weihnachten sehr schwer, das zu lernen. Und die Frauen bringen es den Männern, ich sage allgemein, einige können das sehr gut, langsam bei, indem sie sagen, erzähl, wie geht's deiner Seele, erzähle.
Wie geht's deiner Seele war eine Frage, die Ihnen Pia Giger immer gestellt hat,
ganz
oder?
Genau. Dadurch hat sie mich so weit gebracht, dass ich gelernt habe, von meiner Seele, das heißt von mir, zu erzählen und nicht einfach so zu rationalisieren und einfach Sprüche zu machen. Aber ich begegne vielen Frauen in Partnerschaften, die sagen, wie schaffe ich es, meinen Mann ins Gespräch zu bringen, ins Vertrauen zu ziehen, wirklich dran zu bleiben. Und das ist dann vielleicht auch ein Grund an Weihnachten, wo es dann eben kracht, weil es so schön sein sollte. Aber bitte, liebe Frauen, wenn ich das Statement so machen darf, gebt's nicht auf.
Eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Song. The Coral ist eine britische Band, die 6 Schulkameraden 1996 gründeten. Und ihr Song heißt Walking in the Winter. Da geht man zu einem Spaziergang, um so ein paar Dinge zu klären.
We went walking in the winter. Was the coldest time of year. It's where I handed you
turn around and disappear. Said someday I'll find my way. We'll go walking in the winter. It's so hard to make a living when the world is so unkind. But it's not something that you've given, it's something that you've got to find. Said someday I'll find my way and we'll go walking in the winter. And it's okay to close your eyes, those silver sailing ships go sailing by. It's all in your mind, it's gonna be alright. Sometimes you read my letter. I know I had to play my part. Said someday I'll find my way. We'll go walking in the winter. We'll go walking in the winter. We'll go walking.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Gespräche und Musik zu Heiligabend. Und bei mir im Studio sind Doris Zölls und Niklaus Branschen, beide Zen-Meister. Zen, das hat viel damit zu tun, zu sich zu finden im Alltag. Dazu eine Geschichte aus einem Kochbuch, das Doris Zölls mit herausgegeben hat. Eines Tages fragte der Mönch Joshu den Meister Nansen: Welchen Weg kann ich gehen, um mich selbst zu finden? Nansen antwortete: Der alltägliche Geist ist der Weg. Joshu verstand nicht und fragte nach: Ich muss doch etwas unternehmen, um mich auf mein Selbst hin auszurichten. Nansen sagte: Wenn du versuchst, dich ihm zuzuwenden, wendest du dich von ihm ab. Frau Zölls, das heißt doch fast, ich brauche keinen Meditationskurs am Benediktushof zu buchen, denn wenn ich mich versuche, mir zuzuwenden mit so einem Kurs, dann wende ich mich von mir ab.
Wenn ich glaube, dass der Benediktushof mein Leben oder mir den Weg zeigt, wo ich hingehen soll, dann brauche ich den Benediktushof wirklich nicht. Aber der Benediktushof ist der Ort, wo ich meinen Weg verwirkliche. Es gibt auch einen ganz schönen Satz von Meister Tosan, der sagte: Der Weg ist unter deinen Füßen, nicht vor deinen Füßen, nicht hinter deinen Füßen. Und wenn ich auf dem Benediktushof bin, übe ich mich zu erkennen, dass das Leben, der Weg, unter meinen Füßen ist. Und vom Kopf her bin ich immer 10 Kilometer voraus und suche den Weg, weiß Gott wo.
Dabei ist der Weg in uns. Also hier dieser schöne Text, den Sie, Frau Zölls, im Buch aufgeführt haben. Er fragt ja, was ist der Weg? Und Weg meistens groß geschrieben. Und dann, er ist in dir, heißt es an anderer Stelle. Muss ich mich dem zuwenden oder nicht? Und dann kommt diese Pointe: Wenn du dich ihm zuwendest, wendest du dich ab. Dann ist der Weg, das ist dein Innerstes, das ist das sogenannte Tao, dann ist es außerhalb von dir. Dann objektivierst du das. Wo ist es? Statt dass du erfährst, der Weg, das bin ich. Der Weg ist da. Mit einem anderen Wort, das, wovon du getrennt werden kannst, ist nicht der Weg. Der Weg ist in dir, du kannst gar nicht davon getrennt werden. Das ist der springende Punkt. Also er ist zu Füßen, er ist da, er ist hier, er ist jetzt.
Unter
den
Füßen.
Er ist in mir. Und wenn ich renne und suche, dann verliere ich ihn. Also es geht darum, wenn ich so pointiert sagen darf, und das mache ich manchmal, es geht darum, nichts zu suchen, aber das mit ganzem Herzen, das kommt wieder der Herzgeist von Ihnen, Frau Zöls, nichts suchen, aber das mit ganzem Herzen, weil es da ist, hier, jetzt.
Also wenn man den Weg als deutsches Wort nimmt, dann ist der Weg meistens eine Strecke von A nach B. Und das ist das Tao nicht. Das Tao ist, Konfuzius sagt einmal, wenn Himmel und Erde zusammenfallen. Das bedeutet, es ist dieser Moment. Und wenn Tosan sagt, er liegt unter deinen Füßen, dann bedeutet das, in diesem Moment erlebe den Weg jetzt. Jetzt. Unter deinen Füßen. Nicht vor dir, nicht hinter dir. Jetzt. Und deswegen kann ich nicht mich ausrichten auf ihn. Ich muss ihn immer im Jetzt erleben.
Ich soll ihn nicht suchen, aber ich kann ihn finden.
Er ist da.
Diese Beschäftigung mit dem Ich, da stellt sich ja die Frage, also mit meinem Weg, stellt sich ja die Frage, wo ist da der Ort der anderen? Wie verbinde ich das mit meiner Hinwendung zu anderen? Darum geht es in dem Song, der letzte Titel unserer Adventsreihe ist, Let Me Sleep von der Band Pearl Jam. Die haben sich Anfang der 90er Jahre in Seattle gegründet, sind eigentlich eher für lauten Gitarrensound bekannt, aber der Sänger Eddie Vedder beherrscht auch besinnliche und nachdenkliche Töne. Hören Sie selbst.
Jingle ohne Bells. Musik zum Advent. Weihnachten ist das Fest der Familie. Aber was, wenn genau diese fehlt? Besonders Menschen, die allein sind, fühlen sich zu jener Jahreszeit noch einsamer. Der Song Let Me Sleep, It's Christmas Time von Pearl Jam ist dazu der entsprechende Soundtrack. Lieber verschlafen will man das Fest und die Zeit zwischen den Jahren, in der andere sich um ihre Familien kümmern. Als Kind noch hatte Weihnachten etwas Magisches, doch nun löst es Depressionen aus. Passend dazu bekommen die Gitarren, die in dem Song dem Sitar-Spiel von Ravi Shankar nachempfunden sind, einen spirituellen Klang. Ein Song, der geradezu auffordert, auch auf diejenigen zu achten, die sich an Weihnachten einigeln. Vielleicht auch aus falscher Scham, andere nicht stören zu wollen, in ihrer Familieninnigkeit.
Oh, how magic it seems. Oh, please let me
Let Me Sleep, It's Christmas Time von Pearl Jam. Ein Song, der dafür wirbt, achtsam für andere zu sein, gerade an Weihnachten, sich nicht nur mit sich und vielleicht noch mit der eigenen Familie zu beschäftigen. Ein Mensch, mit dem Sie wohl beide zu tun hatten, hat das in Verbindung mit dem Zen ganz stark praktiziert, Bernie Glassman, nachdem auch die Zen-Linie benannt ist, die Sie, Herr Brandschen, zusammen mit Pia Giger gegründet haben. Sie haben auch selbst solche Übungen mit Bernie Glassman gemacht, der auf Menschen am Rande der Gesellschaft zugegangen ist und mit ihnen Zen geübt hat. Was ist da passiert?
Es ist effektiv so, dass man bei Bernie Glassman, diesem New Yorker Jude, lernen kann, was Compassion ist. Und er hat das dann auch ausformuliert, was er im Buddhismus, im Zen grundgelegt ist. Er bringt es auf die Formulierung, auf den Punkt. Das Maß der Erfahrung, der spirituellen Erfahrung, ist das Maß des Mitgefühls. Wenn ich effektiv eins bin, tiefe Erfahrungen habe mit allen Menschen, mit allem, was existiert, dann ist es mir nicht mehr gleich, wie mein Nachbar, wie es ihm geht. Und Sie sprechen an, dass ich ihn erlebt habe. Ja, die erste Begegnung war in einem Drogenpark in New York, in Manhattan. Da kam er auf mich zu und sagte, ich bin der, der Sachen zusammenbringt, die nicht zusammenzugehen scheinen, nämlich die Straße und Zen. Und dann sind wir tagelang durch die Straßen gezogen, haben wie andere auch gebettelt, haben in der Nacht in einem Park geschlafen und sind so eins, buchstäblich physisch eins geworden mit den Menschen am Rand. Und Zen ermöglicht, erleichtert das. Aber dadurch, dass ich es denn auch tue, wir haben auch in Zürich ähnliche Wochen durchgeführt miteinander, dadurch, dass ich es auch tue, lerne ich die Welt von unten zu sehen, nicht von oben. Und dann gibt es diese tiefe Solidarität, das Compassion wird dann, Mitgefühl wird gelebt.
So. Und wie haben die Menschen auf Sie reagiert? Die sahen Sie da plötzlich kommen und mitbetteln, möglicherweise einen Anteil erbetteln, der sonst für Sie gewesen wäre? Das stelle ich mir nicht einfach vor.
Also. Ja, es ist natürlich ein Luxus, ein paar Tage auf die Straße zu gehen, wohl wissend, dass das eine Übung ist, dass ich nachher wieder weg bin. Aber die Menschen, mit denen wir dann auch Obdachlose in der Nacht zusammenkamen, die haben uns angenommen. Die haben uns verteidigt. Da hatten wir dann offenbar einem eine Schlafstelle weggenommen. Aber dieser, der tagsüber bei uns war, der hat uns verteidigt und gesagt, der gehört zu uns. Er ist einer von uns, geh du woanders schlafen. Also es gibt dann buchstäblich auch im Verhalten eine Solidarität, wo du berührt bist von diesen Menschen der Straße, die so viel durchgemacht haben, so viel gelitten haben, dass sie verstehen, was Leiden heißt.
Wie ist das in den Häusern, mit denen Sie jeweils verbunden sind? Sie, Frau Zölz, als spirituelle Leiterin des Benediktushofs, Sie mit dem LaSalle-Haus und auch dem LaSalle-Institut, wo Leadership im Namen steckt. Das klingt für mich so, dass sich das eher an Menschen richtet, die fest im Beruf, im Leben stehen, Führungskräfte sind, Manager sind. Das ist ja ein ganz anderes Klientel. Ist da manchmal das Gefühl, eigentlich müssten wir auch noch andere Leute hier zu uns holen? Oder kommen die doch auch an ihre Häuser, die Menschen vom Rand der Gesellschaft?
Also sie sind bestimmt die Oberschicht, die zu uns kommt. Also jetzt Oberschicht oder Mittelschicht. Der höchste Prozentsatz ist Akademiker. Aber was nicht heißt, dass sie nicht durchdrungen sind von unendlichem Leid. Also es gibt, glaube ich, kein Leben, das nicht irgendwo auch die Härte des Lebens mitgemacht hat. Und man kann das Leid nicht aufwiegen. Man kann nicht sagen, der eine leidet mehr als wie der andere, sondern jedes Leid für sich ist schon eine sehr, sehr starke Herausforderung für die Menschen. Und deswegen sehe ich es gar nicht so als krassen Unterschied zu den Menschen jetzt, die auf der Straße leben, oder den Menschen, die zu uns kommen. Es ist immer die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und oft ist es so, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch sehr stark mit Depression zu tun haben. Und man weiß heute, dass das Unglück schlechthin ist. Diese Menschen sind so unglücklich, wie manch einer, der gar nichts hat, es gar nicht nachempfinden kann. Und diese Schwere des Leides, das wir auch hier auffangen, glaube ich schon, das ist in unseren Häusern schon gegeben. Also auch wenn Menschen kommen, die vielleicht von der sozialen Struktur her im oberen Segment leben.
Und ist aber nicht trotzdem manchmal das Gefühl, wir reparieren da Menschen, damit sie wieder in einem unmenschlichen Betrieb besser funktionieren? Also ist das nicht manchmal so, wenn man abgehetzte Manager für eine Woche empfängt, ihnen Hilfestellungen gibt und aber weiß, die gehen da wieder in ein System, was eigentlich vom System her unseren Überzeugungen widerspricht?
Ja, ich kann ein Beispiel nennen. Da war jemand von Siemens in München bei einem Kurs. Und der war eher beobachtend, als dass er sich eingelassen hätte. Und am zweiten Tag habe ich ihn gefragt, was machen Sie eigentlich da? Ja, er sei geschickt von der Firma, um zu sehen, ob sich dieses Angebot in ein, so sagt er, Anti-Stress-Programm einbauen ließe. Und dann habe ich nur gelacht und ihm gesagt, ich glaube, es ist besser, Sie gehen. Das wäre nicht im Sinne des Zen, dass man die Leute fitter macht, um mehr Blödsinn zu machen. Nein, sie zu sensibilisieren und dass da, wo sie stehen, etwas verändert wird. Mir scheint, was Sie, Frau Zölz, gesagt haben, sehr wichtig zu sein, dass das Leid der Menschen am Rande manchmal nicht so groß ist wie das Leiden mitten in der Gesellschaft und der Leute, die zu uns kommen. Es ist aber trotzdem immer wieder gut, zu den Randgruppen, zu den Gefangenen zu gehen. Ich habe jahrelang mit einer Gruppe, immer am Donnerstagabend, das Sitzen mit den Gefangenen geteilt, in der Nähe von Zürich. Und das gab Freundschaften, die jahrelang weitergegangen sind. Und am Schluss habe ich für mich festgehalten, es gibt Gauner, auch im Gefängnis. Auch im Gefängnis gibt es Leute, die eben unehrlich sind oder falsch so. Aber die meisten sind wie du und ich, haben ihren Weg verfehlt oder haben weniger Glück gehabt oder wurden früher erwischt. Die Menschen, die sogenannten Menschen am Rand oder die Gefangenen, die haben so viel durchgemacht und können so eine gute Lektion sein. Also ich würde allen empfehlen, an Weihnachten mal einen Spaziergang zu machen, die Menschen auf der Straße, Bettler auch, anzusprechen. Nicht unbedingt eine Gabe zu geben, das auch, aber mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dann lernt man das Leben von der anderen Seite her auch kennen.
Wir könnten noch lange weiterreden, aber unsere Sendung kommt zum Ende. Ich möchte Ihnen eine letzte kurze Frage stellen. Auch wenn ich lese, dass Zen viel mit wunschlos glücklich sein zu tun hat, Weihnachten hat doch viel mit Wünschen zu tun. Haben Sie einen Weihnachtswunsch, Frau Zölz? Nein.
Ich schaue, was kommt.
Ich habe einen Wunsch, dass Menschen, die uns jetzt zugehört haben, die Gewissheit bekommen oder eine Ahnung bekommen davon, dass sie etwas tun können, von dem die anderen sagen, es ist unmöglich. Es geht nicht. Ich würde sagen, sie mögen es versuchen, auch im neuen Jahr dann dieses es geht nicht, kann man eben korrigieren, indem man es tut. Und dann geht's.
Ein schöner Abschluss. Vielen Dank an Sie beide. Doris Zölz, evangelische Pfarrerin, spirituelle Leiterin des Benediktushofs und Autorin zahlreicher Bücher. Daraus seien genannt, wie Zen schmeckt. Und davor erschienen jederzeit Erwachen, Zen mitten im Alltag, beide im Kösel Verlag erschienen. Und danke an Niklaus Branschen, Jesuit und Zen-Meister. Er war lange Jahre Direktor des LaSalle-Hauses in Edlibach in der Schweiz und hat das LaSalle-Institut für Zen, Ethik und Leadership mitgegründet. Auch er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt das Buch Zwischen den Welten daheim, Brückenbauer zwischen Zen und Christentum, erschienen im Patmos Verlag. Diese Literaturangaben finden sich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Und hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit den Interpretationen. Darin geht es um eine kleine Weihnachtsmusik, Lauda per la Natività del Signore von Ottorino Respighi. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Anne-Françoise Weber und mit auf den Weg noch den Wunsch der US-amerikanischen Sängerin und Gitarristin Amy Mann, die einen alten Weihnachtshit aufgreift. Have yourself a merry little Christmas.
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be a merry little Christmas.